Ja, Herr, bitte gib uns ein Herz für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz. Amen. Gottes gute Absichten entdecken. Für den einen oder anderen ist das vielleicht gar kein Thema. Der sagt vielleicht, Gott ist immer gut. Wir haben es ja so gesungen. Gott ist vollkommen in allem, was er tut, war heute in einer Liedstrophe. In der Theorie bestätigen wir das ja oft alle. Aber in der Praxis kann das ja manchmal anders aussehen. Da zweifeln wir vielleicht an Gottes Güte. Und wir denken, meint Gott es wirklich gut mit mir? Und man muss gar nicht bis in die Ukraine schauen oder weit weg. Oft erlebt man das ja zu Hause am eigenen Tisch oder auf der Arbeit, dass man merkt, wie Nino de Angelo gesungen hat, wir sind weit weg von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Und ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen und mit dieser Geschichte in die Predigt einleiten. Es war einmal ein alter Mann und der hatte ein einziges Pferd. Und mit diesem Pferd konnte er seinen Acker bebauen und bearbeiten. Aber oh weh, eines Tages geht er morgens in den Stall und das Pferd ist weg. Es hat sich irgendwie losgerissen und ist von dannen. Und alle Leute aus dem Dorf kommen zu diesem Mann und sagen, oh du armer Mann, so ein Pech. Gott meint es wohl nicht gut mit dir. Und der Mann antwortet, ob es Glück ist oder Pech, ob Gott es mit mir gut meint oder nicht, wer weiß das schon. Einige Tage später kommt dieses Pferd mit zwei anderen Wildpferden zurück und alle aus dem Dorf kommen wieder her und sagen, oh du Glücklicher, hast du ein Glück, Gott meint es richtig gut mit dir. Aber der alte Mann sagt, ob es Glück ist oder Pech, ob Gott es gut meint oder nicht, wer weiß das schon. Wieder einige Zeit später ist der Sohn am Zureiten der Wildpferde und fällt von einem herunter, stürzt auf den Boden und bricht sich das Bein. Und ihr ahnt, das Dorf kommt zusammen und gemeinsam sagen sie, oh du Armer, was für ein Unglück und Pech. Gott meint es wohl nicht gut mit dir. Und jetzt könnte ich euch als Chor anstimmen, ob es Glück ist oder Pech, wer weiß das schon. Zwei Tage später bricht Krieg in diesem Land aus, alle jungen Männer werden eingezogen, außer der eine mit seinem gebrochenen Bein. Und wieder kommt das ganze Dorf und beglückwünscht diesen jungen Mann und sagt, wie gut, dass du das Bein gebrochen hast, Gott scheint für dich zu sorgen. Ich weiß nicht, ob du dich in dieser Geschichte wiederentdeckst. Manchmal machen wir Gottes Güte an unserem Erleben fest. Wenn die Sonne scheint, wenn wir genug Geld verdienen, wenn wir gesund sind, dann ist Gott gut und wir haben Glück. Und wenn es mal anders aussieht, die Tage dunkel sind, der Körper nicht mehr mitmacht, Beziehungen vielleicht enden, dann machen wir Gott auch dafür verantwortlich. Ich habe dieses Lied von Nino de Angelo gekannt, das habe ich in meiner Jugend auch gehört, Jenseits von Eden, und ich habe sogar einen Film geschaut mit James Dean, der ist euch vielleicht auch bekannt. John Steinbeck hat ein Buch geschrieben, Jenseits von Eden, und hat dort auch aufgezeigt, dass das Leben nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Jenseits von Eden, ja, wir leben nicht mehr so, wie Gott sich das gedacht hat. Wir haben zwar alle in uns diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, nach diesem Perfekten, nach dem Heilen. Wir spüren, da muss es noch mehr geben, aber irgendwie fühlen wir uns manchmal außen vor. Punktuell erleben wir vielleicht Gottesdienste oder Gemeinschaften, wo man merkt, jetzt sind wir diesem Heiligen, diesem Ganzen, diesem Perfekten sehr nah. Ich möchte euch einen Bibeltext lesen, ganz am Anfang aus der Bibel. Und er hat mit Eden zu tun, am Ende des Sündenfalls. Aus 1. Mose 3, die Verse 21 bis 24. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, und er weiß, was gut und was böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Ich nehme an, dass ihr die Geschichte dieses Sündenfalls kennt. Da muss ich nicht viel erzählen. Diese Schlange redet Eva ein. Sie darf ruhig von dieser Frucht essen. Sie gibt auch ihrem Mann. Und dann merken sie, Mist, hätten wir uns doch besser an das gehalten, was Gott gesagt hat. Und dann kommt dieser Abschnitt. Und ich möchte sagen, dass dieser Abschnitt für mich, den ich gerade gelesen habe, etwas Hoffnungsvolles für die Zukunft zeigt. Denn er zeigt mir, dass die Vertreibung aus dem Paradies, dass das schon Gottes gute Absichten erkennen lässt. Und dass die Vertreibung aus dem Paradies, auch wenn wir sie erstmal so paradox wahrnehmen, eigentlich zeigt, dass Gott mit den Problemen, die wir auslösen, zurechtkommt. Aber er macht es ein bisschen anders, wie wir uns das vorstellen. Wir wünschen uns oft, dass Gott mit einem Fingerschnipp macht und dann wird alles gut. Für mich ist Gott einer, und das kommt in diesem Sündenfall beziehungsweise vorher zum Ausdruck, der uns ganz klar mit dem konfrontiert, wie wir uns entscheiden. Der uns ganz klar sagt, wenn du das oder das tust, dann wird es gut und in diese Richtung gehen. Und wenn du das oder das tust oder auch unterlässt, dann geht es in eine andere Richtung. Gott hält da nicht hinten vor. Ich glaube, Gott zeigt uns in der Bibel durch sein Wort ganz oft die Konsequenzen. Und doch ist es so, wie in dieser Geschichte, dass man die Konsequenzen nicht immer sofort spürt. Denn Gott hat gesagt, sobald ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sein wie ich, ihr werdet Gutes und Böses unterscheiden können und er sagt, ihr werdet sterben. Aber Adam und Eva sind nicht gestorben wie Schneewittchen mit den Zwergen und dem Apfel, sondern sie haben weitergelebt. Und die Schlange hat genau das gesagt, ihr werdet nicht sterben. Zumindest nicht gleich. Und da merke ich, dass es in der Bibel ganz oft, wenn es um den Teufel, um den Diabolos, um den Durcheinanderbringer geht, dass es da ganz oft mit Halbwahrheiten zugeht. Dass man immer einen Teil richtig formuliert, aber den so knapp daneben setzt, dass man doch falsch ist. Bei Jesus und seiner Versuchung in der Wüste hat man das auch so. Da hat der Teufel mit allen biblischen Worten, die er so finden konnte, argumentiert und Jesus hat gemerkt, es ist trotzdem falsch. Und genauso hat die Schlange Adam und Eva verführt. Und mir hat dieses Bild gefallen von diesem Wolf im Schafspelz. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das, was wahr ist, nicht durch kleine Fehlinterpretationen falsch machen. Und ich glaube, nicht jede Lüge, nicht jede Sünde ist in ihrer Konsequenz gleich ersichtlich. Es ist nicht so wie bei einem Kind, das auf die heiße Herdplatte fasst, dass es sofort sagt, autsch, das tut weh, das mache ich nicht wieder. Manches läuft ein bisschen vertrackt im Nachhinein und gar nicht so schnell zu erkennen. Das, was im Garten Eden dann passiert, finde ich dramatisch und das erleben wir heute immer noch. Adam und Eva ziehen sich zurück. Sie merken, dass sie nackt sind und sie distanzieren sich von Gott. Sie verstecken sich im Garten. Provisorisch machen sie sich Blätter, um ihre Nacktheit zu verdecken und sie wollen Gott nicht mehr unter die Augen kommen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, auch heute wachsam in einer Kirche unterwegs zu sein, wenn Menschen sich isolieren. Wenn Menschen sich zurückziehen, dass man das nicht einfach so geschehen lässt, sondern dass man darauf Acht gibt. Und zwar genauso wie Gott. Gott, der gesagt oder gerufen hat, Adam, wo bist du? Gott ist diesen zwei Menschen nachgegangen. Er ruft Adam und ich glaube auch Eva. Er ruft sie und möchte sie in seine Gemeinschaft zurückholen. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die anderen entgegengehen, auch wenn sie sich vielleicht distanzieren. Dass wir dann nicht sagen, selber schuld, sondern dass in uns ein Schmerz ist, ein Schmerz, den auch Gott damals gespürt hat und hat gedacht, schade, ich habe sie verloren und eigentlich hätte ich sie gerne bei mir. Ich als Mann habe ganz viel damit zu kämpfen, auch mit unseren Kindern. Ich denke immer, ja, wer nicht will, der hat schon und sie kommen schon wieder, wenn sie was wollen. Und meine Frau Daniela, die wird mir da manchmal zur göttlichen Weisheit, die mir dann erklärt, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, wer recht hat, sondern es geht darum, dass man wieder zusammenkommt als Familie. Und Gott hat diese Absicht. Gott ruft Menschen und gerade die, die Fehler gemacht haben. Gerade die, die sich ihrer Fehler bewusst sind. Und Gott ruft sie auch an den Abendmahlstisch. Das ist kein Tisch der Perfekten. Von Menschen, die sich das verdient haben, sondern das ist ein Tisch von Menschen wie Adam und Eva, die wissen, eigentlich wollte ich gerade woanders sein, aber Gott lädt mich ein. Adam, wo bist du? Ich glaube, das ist eine Grundfrage, die für jeden und für jede Gemeinde von uns wichtig ist, dass wir die Menschen im Blick haben, die sich distanzieren, die sich irgendwie nicht mehr trauen, in unsere Gemeinschaft zu kommen, weil wir vielleicht so heilig wirken oder so perfekt. Manchmal sagen mir das Leute indirekt, dass sie sagen, ich habe dann wirklich Mühe, in die Gemeinschaft zu kommen, weil ich denke, bei allen anderen stimmt's. Nur ich weiß, was in meinem Hinterkopf ist oder was sich bei mir hinter der verschlossenen Haustür abspielt. Und diese Scham, ich glaube, die gilt es zu durchbrechen, indem wir wie Gott sagen, wo bist du? Komm doch her. Und jetzt kommt meine These, die es heute Morgen spannend macht. Ich glaube, dass die Erlösung, dass die Lösung von dem Problem nur durch den Tod möglich ist. Wir feiern jeden Sonntag die Auferstehung unseres Herrn. Bei jedem Abendmahl gedenken wir das Sterben und auch das Auferstehen von Jesus. Wir kommen als Christen nicht rum, uns irgendwie mit dem Tod zu beschäftigen. Und zwar dem biologischen Tod, aber ich glaube auch dem Tod mancher Eigenschaften, meinem Narzissmus, meinem Egoismus, der absterben muss. Jesus sagt in einigen Bibelstellen, das Samenkorn, das muss in die Erde, es muss sterben und erst dann bringt es Frucht. Und wir lesen das und nicken das ab und denken oft gar nicht ein bisschen tiefer. Und ich glaube, Gottes Weisheit, Gottes gute Absichten sind darin zu erkennen, dass Gott Adam und Eva aus dem Paradies herausnimmt. Dass er sie sterben lässt. Auch, dass wir einmal sterben dürfen. Denn wer aufgepasst hat, der weiß, es hatte zwei Bäume im Garten. Den Baum der Erkenntnis, von dem wurde genascht. Und den Baum des Lebens. Und was hat Gott über den Baum des Lebens gesagt? Was lesen wir? Jetzt müssen wir aufpassen, dass die beiden nicht auch noch davon essen und ewiglich leben. Denn das wäre die Hölle. In diesem getrennten Zustand voller Scham und Schuld immerwährend leben zu müssen. Und Gott sagt, das ist ein No-Go. Das wäre die Hölle, wenn ihr auch noch von dem anderen Baum des Lebens esst und ewig leben würdet. Und deswegen sagt Gott, ihr müsst hier weg. Und Menschen sind vielleicht leichter zu verpflanzen wie Bäume. Deswegen sagt er, ihr müsst aus dem Garten hinaus, damit ihr nicht mehr an diesen Baum herankommt. Und ich stelle sogar noch die Cherubim, also die Engel, vor die Eingangstür. So wichtig ist mir, das abzusperren. So im ersten Buch Mose. Und diesem Geheimnis möchte ich mit euch auf die Spur, weil, und das ist mein nächster Kernsatz, ich glaube, und so sehen wir ja die Vertreibung aus dem Paradies als Gerichtshandeln Gottes, ich glaube, dass Gottes Gerichte nie hinrichten, sondern stets aufrichten. Ich glaube, dass Gott in seinen Gerichten, die er vollzieht, dennoch gute Absichten hat. Da könnte ich euch an Ninive erinnern, dass Gott sagt, Ninive soll untergehen, aber wünschen tut Gott sich, dass Ninive gerettet wird. Es tun alle Buße, bis auf den starkköpfigen Jona, der hat es fast bis zum Schluss nicht kapiert. Ich glaube, dass Gottes Gerichte gute Absichten haben, auch wenn es uns nicht sehr angenehm dabei geht. Gottes Schule ist keine einfache Schule. Es ist keine einfache Pädagogik. Wir wünschen uns das manchmal sehr viel leichter im Leben. Aber wenn Gott richtet, dann richtet er nicht hin, sondern dann richtet er auf. Und das ist mir wichtig, euch heute Morgen zu sagen. Und jetzt möchte ich mit euch einen ganz, 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 ganz weiten Bogen spannen. Mein Exegese-Lehrer bzw. Homiletik-Lehrer auf Krishona hat gesagt, du darfst nie predigen, aber ich mache es heute Morgen. Er hat gesagt, fang nie bei 1. Mose an und hör bei Offenbarung auf. Weil er sagt, das ist so eine Feld-, Wald- und Wiesenpredigt. Und das ist immer ein Problem von einem Pastor, der kann sich nicht beschränken und fokussieren. Deswegen muss alles immer rein. Aber ich möchte ganz bewusst bei 1. Mose heute beginnen und bei Offenbarung 21 bzw. 22 enden. Denn wenn ihr mal Zeit habt, dann lest dieses spannende Buch am Ende der Bibel mal durch. Ganz am Schluss heißt es, dass wir Menschen wieder an diesen Baum des Lebens heran dürfen. Dass dieser Baum des Lebens nicht für immer versperrt ist, sondern dass wir Menschen irgendwann die Möglichkeit haben, uns diesem Gott wieder so zu nähern, wie es am Anfang gedacht war. Gott öffnet die Pforten der Stadt, es ist kein Garten mehr, es ist von einer Stadt, dem himmlischen Jerusalem die Rede. Vielleicht hat sich die Gegebenheit, die Örtlichkeit geändert. Interlaken ist vielleicht auch gewachsen und sah vor ein paar hundert Jahren noch anders aus, weniger Touristen. Vielleicht braucht es auch Platz im Himmel und deswegen hat man das himmlische Jerusalem als Stadt und nicht mehr als Garten. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass der Eingang wieder offen ist. Und dass Gott von Anfang an gedacht hat, ich muss sie aus dem Garten herausbringen, um sie wieder hineinführen zu können. Und jetzt möchte ich euch noch eine Erkenntnis persönlich von mir aus den letzten Wochen mitgeben. Ich habe mich beschäftigt mit der Kreuzigung, mal wieder ganz neu. Ich habe überlegt, was ist denn da eigentlich passiert? Warum ist Jesus gestorben? Wegen Schuld und Scham und so weiter, ja. Aber ich bin daran hängen geblieben, dass in der Todesstunde, es heißt, der Tempelvorhang im Allerheiligsten zerriss in zwei Hälften, in zwei Teile. Und wer ein bisschen sich auskennt mit dem Alten Testament oder auch mit dem Volk Israel, der weiß, auf diesem Vorhang, da waren auch Cherubim, da waren Engel, die das Allerheiligste beschützt und bewahrt haben. Und da durfte man nicht oft rein, einmal im Jahr und dann auch immer nur ein besonderer Mann. Und dieser Vorhang zerreißt und ich male mir das vor meinen geistlichen Augen so aus, dass diese Cherubim auch auseinandergehen, dass die Tür zum Paradies, zu Gottes Gegenwart wieder offen ist. Und deswegen ist für mich Karfreitag dieser Moment zurück in den Garten Eden, zurück in den Himmel, weil diese Nähe zu Gott wieder möglich ist. Und zwar trotz allen Umständen, in denen wir heute leben. Obwohl nicht alles äußerlich gut ist, erlebe ich immer wieder Menschen, die einen innerlichen Frieden haben, wo ich sage, innen drin sind sie eigentlich schon im Himmel. Und dort erleben sie die Gegenwart Gottes schon sehr oft. Und deswegen staune ich darüber, dass Gott diesen Bogen spannt. Und ich habe euch das in einem Satz am Schluss der Predigt jetzt auch ein bisschen zusammenführen wollen. Jeremia 29. Das ist für mich ein Schlüsselvers, wenn es um Gottes Güte geht. warum ich mich so weit aus dem Fenster lehnen kann und sagen kann, Gott ist gut und zwar immer. Auch dann, wenn ich es nicht spüre. Wenn mir das Pferd wegläuft oder ich krank werde und mir das Bein breche. Gott ist gut. Daran will ich festhalten. Denn Gott sagt in Jeremia 29, ich weiß wohl, welche Gedanken ich über deinem Leben habe. Gedanken des Friedens und der Hoffnung und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Das war jetzt meine Interpretation, aber ihr könnt es auch noch mal nachlesen. Gott sagt, ich meine es gut. Und zwar auch dann, wenn die Sonne scheint und die Wolken dazwischen stehen und wir es momentan nicht sehen. Gott ist da. Und ich wünsche euch, dass ihr als Gemeinden, jetzt spreche ich euch alle drei Gemeinden an, dass ihr diese Zuversicht und diese Hoffnung zu den Menschen bringt. Und zwar gerade zu denen, bei denen es regnet und gewittert. Gerade zu denen, wo die Wolken die Sonne verscheinen oder verstellen. Dass ihr dann sagt, Gott ist gut. Wir wollen nicht daran zweifeln, auch wenn wir es gerade nicht so fühlen, wie die Dorfbewohner. Wir wollen daran festhalten, Gott hat gute Absichten. Auch wenn wir noch jenseits von Eden leben und wir immer wieder mit dieser Sehnsucht klarkommen müssen, dass es noch nicht so ist, wie wir uns es eigentlich wünschen und Gott sich von Anfang an gedacht hat. Amen.